Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Wie wollen wir eigentlich leben? Was macht unser Miteinander aus? Das sind ja so Fragen, mit denen wir Sie jede Woche bei Plus 1 begleiten. So auch heute mit einer Geschichte über eine Mutter-Tochter-Beziehung. Julia wird vor eine große Herausforderung gestellt, als ihre 13-jährige Tochter verkündet: Ich will als Junge leben. Und mitgebracht hat uns diese Geschichte meine Kollegin Sonja Heitzmann. Hallo Sonja.
Hallo Sonja.
Worum geht's genau in dieser Geschichte?
In dieser Geschichte geht es um eine Familie, in der vieles auf den Kopf gestellt wird. Eine Geschichte über eine Mutter ist das, die lernt zu erkennen und zu akzeptieren, dass ihre Tochter mit 13 genau das nicht mehr sein will.
Pubertät ist ja eine Zeit, wo man loslassen muss. Es ist jetzt halt natürlich doppelt hart. Du musst einerseits dieses kleine Kind irgendwie zurücklassen und dann musst du aber halt auch noch das Ursprungsgeschlecht quasi zurücklassen und dich damit abfinden, dass jetzt auch noch das Geschlecht gewechselt hat und auch noch der Name damit einhergehend.
Das ist also Julia, die wir hier gehört haben. Und als ihre Tochter Lucy eben gerade ins Teenageralter kommt, sagt sie ihr, dass sie sich als Junge fühlt und ab jetzt eben als Arthur durchs Leben gehen will. Und das stellt diese Familie vor große Herausforderungen und verlangt Julia sehr viel ab, ihrem Kind vermutlich auch. Aber hier in dieser Geschichte möchte ich die Perspektive von Julia erzählen, die mich als Mutter eben auch besonders interessiert hat. Ich habe aber für die Geschichte auch mit ihrem Kind sprechen können.
Erzähl uns mal mehr von der Familie. Also wo und wie leben die?
Julia ist 52 Jahre alt, Grafikdesignerin und ist schon sehr früh mit ihrem Mann Henrik zusammengekommen. Also sie war damals 17, er 18, also das war noch in der Schulzeit. 13 Jahre später heiraten sie und bekommen zwei Töchter. Und als die noch recht klein sind, 2010 war das, zieht die Familie aus beruflichen Gründen aus dem Rheinland in eine ländliche Gegend in Westfalen. Und da habe ich sie auch besucht. Sie haben da damals ein Haus gekauft, das direkt an einer großen Wiese mit Bach liegt, und viel Geld und vor allem aber Zeit und Arbeit in die Sanierung von diesem Haus gesteckt und sich da auch einen Traum erfüllt. Und als sie einziehen, sind die Kinder 3 und 6.
Die Kindheit von beiden Kindern war eigentlich ja hier schon sehr nett geprägt mit dem Umfeld, direkten Spielplatz hinterm Haus, der Wald nicht weit. Ich hatte auch viel Zeit für die Kinder, dadurch, dass ich nur halbtags gearbeitet habe. Haben wir hier viel im Garten rumgewurschtelt. Der war halt auch noch total urig, so wie wir das Haus hier übernommen hatten. War halt alles noch so zugewachsen und wir haben uns den so nach und nach urbar gemacht. Und dann hingen hier Schaukeln und doch, wir hatten immer Freunde von den Kindern eingeladen und dann wurde hier eigentlich immer sehr naturnah gespielt. Das war schon schön.
Das klingt ja nach einem Träumchen.
Ja. Ist es auch. Julia erinnert diese Kinderjahre als sehr innige Zeit, in der immer irgendwas gebastelt und gebaut wird. Die sind also alle wirklich sehr kreativ in der Familie. Und in der vor allem Lucy in dieser Zeit, die Jüngere, sehr verspielt und verträumt ist.
Die ganze Kindheit über war sie eigentlich total verspielt. Also das war so ein Kind, was so total für sich spielen konnte. Mit Playmobil, aber halt auch mit Münzen, mit Blättern, wie auch immer. Sie hat eigentlich alles irgendwie zum Leben erweckt und hat eine unglaubliche Fantasie gehabt. Und dann spielten sich so Gespräche ab. Da war sie immer total vertieft.
Lucy treibt aber auch ganz viel Sport. Erst ist das Tischtennis und später dann Karate. Und Julia und ihr Mann Henrik sind ganz beeindruckt, wie ernst sie diesen Sport nimmt und wie gut sie dann auch immer bei diesen Gürtelprüfungen abschneidet. Also das macht sie so richtig stolz. Mhm. Und als Lucy 8 Jahre alt ist, begeistert sie sich mehr und mehr fürs Live-Rollenspiel. Also da treffen sich Menschen, um im Setting einer bestimmten Zeit, zum Beispiel dem Mittelalter, für ein paar Tage ohne Zuschauer ausgewählte Charaktere zu spielen. Sie tragen dann dabei so historische, oft auch selbst angefertigte Kostüme. Und Julia und Henrik verfolgen dieses Hobby selbst schon, seit sie Teenager sind, also machen das bis heute und finden es deswegen auch toll, dass Lucy dann darin so aufgeht und fahren sie dann auch überall hin zu irgendwelchen Treffen in ganz Deutschland und erlauben ihr ab 11 dann auch die Ferien in diesen Rollenspielcamps zu verbringen, statt mit der Familie wegzufahren. Irgendwann fällt Julia auf, dass Lucy immer mehr Kontakt zu diesen Kindern aus diesen Rollenspielgruppen sucht und der Kontakt zu den Kindern aus dem direkten Umfeld, also aus ihrer Schule und der Nachbarschaft, immer weniger wird. Außerdem telefoniert und chattet Lucy jetzt fast jeden Abend mit einem Mädchen aus Norddeutschland. das sie eben in einem dieser Camps kennengelernt hat. Und die beiden besuchen sich auch regelmäßig, sind sehr kreativ, fangen an, gemeinsam so ein Fantasy-Buch zu schreiben, sich Geschichten und Charaktere auszudenken, machen sich auch schon Gedanken über die Rechte und den Verlag und so weiter.
Ja. Wie alt ist sie da?
Da ist sie 13. Aha. Und sie experimentieren aber auch gerne mit Klamotten. Diese farbigen Tops und die Skinny Jeans, die sie bisher gerne getragen haben, die verschwinden so langsam. Und die Kleidung wird immer weiter, immer sportlicher und die Farben immer neutraler.
Dann war sie auch mal beim Friseur, hat sich die Haare erstmal so zu einem Bob schneiden lassen, die immer ultra lang waren vorher. Dann waren sie halt irgendwie nur noch so schulterlang. Und dann in dem nächsten Schritt wurden die halt wieder noch mal kürzer. Also das kam so nach und nach.
Ja, Julia ist zwar etwas irritiert und findet es auch so ein bisschen schade, dass diese schönen, langen, blonden Haare jetzt ab sind. Aber sie und ihr Mann, die denken sich, Lucy experimentiert, versucht herauszufinden, wo sie hingehört. Das kennen sie natürlich selber auch noch so aus ihrer
Teenagerzeit. Das ist ja Pubertät. Also ich meine, in dem Alter hatte ich auch kurze Haare, blau gefärbt. Meine Eltern haben wahrscheinlich auch gedacht, was ist mit der los?
Stimmt, ich habe mir auch die Haare ganz kurz geschnitten. Also sie denken, sie will vielleicht einfach nur besonders sein und auffallen. Und sie haben ja auch eine ältere Tochter. Also sie wissen so ein bisschen, welche Phasen da so durchgemacht werden und dass da eben viel ausprobiert wird und sich schnell auch wieder was ändern kann. Dann erhält Julia eine Textnachricht von ihrer Tochter, die alles verändern soll. Julia ist da gerade in ihrem Schlafzimmer am ersten Stock des Hauses, sortiert Wäsche und Lucy sitzt nur zwei Räume weiter in ihrem Zimmer auf dem Bett.
Da schrieb sie mir halt drin, dass sie im Prinzip sich als Junge fühlt und dass sie als solcher gerne gesehen werden möchte, auch mit einem entsprechenden Vornamen genannt werden möchte. Und ja, das kam eben mit dieser WhatsApp-Nachricht, mit der Bitte, dass ich das nicht ansprechen möge. Also, dass ich es bitte hinnehmen möchte, aber jetzt nicht proaktiv das thematisieren soll.
Sonja, das sind ja ziemlich viele Ansagen an Julia. Wie ist sie damit umgegangen?
Ja, sie hat mir gesagt, das war schon echt ein heftiger Moment. Also sie war ja damit beschäftigt, die Wäsche zu sortieren, als sie diese Nachricht bekam und musste sich dann auch erstmal hinsetzen und durchatmen. Sie meinte aber auch, sie war jetzt nicht gleich so total alarmiert und hat gedacht, das stellt jetzt alles auf den Kopf. Sie hat erstmal versucht, das einzuordnen, was ihr Kind da geschrieben hat und hat versucht, so relativ nüchtern zu bleiben.
Ich habe das noch so als Findungsphase gesehen und habe natürlich auch schon so ein bisschen gedacht, was es bedeutet, wo das hinführen kann. Ja, aber das sind so Gedanken, die schiebt man dann irgendwie noch weg. Das ist ja auch gerade noch ganz frisch und dann hat das ja noch nicht so eine Form. Man ist ja nicht gleich irgendwie bei dem Thema Geschlechtsumwandlung, sondern du bist ja noch so ganz klein und zart unterwegs und überlegst dir, dass das vielleicht auch nochmal wieder vorbeizieht oder jetzt nur so ein Probieren ist und man sieht das halt noch nicht so in dem Ausmaß.
Ja, Julia hält sich dann auch daran, ihr Kind nicht auf die Nachricht anzusprechen, will ihm Raum geben und kann sich auch gut vorstellen, dass ihr Kind gerade selber viel mit sich auszumachen hat. Dafür war Arthur dann auch sehr dankbar, das hat er mir erzählt. Aber einen Tag später hält Julia es nicht mehr aus und erzählt dann Hendrik, also ihrem Mann, von der Nachricht. Und der reagiert aber erstmal so ganz gelassen und sagt, das geht bestimmt vorbei. Julia will das eigentlich auch gerne glauben und so versuchen die Eltern ganz entspannt zu bleiben, wollen abwarten, hoffen so ein bisschen, dass ihr Kind das bald alles wieder anders sieht und empfindet. Klar ist ihnen aber, sie wollen ihr Kind begleiten und nicht den Zugang verlieren und der erste Schritt dahin ist, Lucy jetzt tatsächlich Arthur zu nennen.
Da sind wir echt häufig nicht mit klargekommen oder haben uns vertan und dann tat es uns leid und dann wurde uns das auch anfänglich teilweise auch noch übel genommen, vielleicht auch von der Schwester gerade übel genommen, die halt das auch so vertreten hat. Die hat auch gesagt sofort, das müssen wir respektieren und wir müssen jetzt das richtige Pronomen verwenden. Und wir haben uns natürlich bemüht, aber ich meine, nach 13 Jahren, wenn man die ganze Zeit ein Mädchen hatte, fällt es halt jetzt schwer, das er zu benutzen und ihn halt mit dem richtigen neuen Vornamen anzusprechen.
Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das muss man erstmal üben, so eine neue Situation, ne?
Auf jeden Fall. Also das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, dass das eine große Umstellung war. Eine Woche nach dieser Nachricht spricht Julia Arthur dann auch an. Also beide können sich nicht mehr so richtig an diese Situation erinnern. Das war wohl so eher zwischen Tür und Angel und sie bietet ihm an, wenn du irgendwas brauchst, also andere Kleidung, Unterwäsche, was auch immer, gib Bescheid, ich gehe gerne mit dir einkaufen. Also sie wollte Arthur damit signalisieren, dass sie für ihn da ist, er nicht alleine ist und sie stellt aber keine Fragen zu der Nachricht.
Oh, schwierig, oder?
Und auch nicht zu dieser sexuellen Identität.
Mhm. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt von Anfang an gewollt hätte, so wir setzen uns jetzt hin und besprechen alles und wir legen jetzt alles offen, wie es ist, weil auch für ihn war es ja auch so ein Prozess, uns das zu erzählen und zu gucken, wie reagieren wir und wann reagieren wir. Also ich glaube, wir haben uns da einfach so ein bisschen angenähert.
Das finde ich richtig groß von Julia, dass sie sich da selber so zurücknehmen kann, um ihrem Kind die Freiheit zu lassen.
Ja, das macht sie auch so ein bisschen aus, dass sie so ein Typ ist, der sich so zurücknehmen kann. Mhm. Und immer wieder spricht Julia natürlich auch mit ihrem Mann. Dem fällt es jetzt mittlerweile deutlich schwerer als ihr, dass, so hat sie das formuliert, sein kleines Mädchen jetzt ein pubertierender Junge ist. Und das merkt natürlich auch Arthur. Mhm. Henrik wollte übrigens nicht in dieser Geschichte zu Wort kommen. Und dass ihr Mann einiges abverlangt, das versteht Julia natürlich. Sie will zwar die Familie zusammenhalten und ihrem Kind nicht im Weg stehen, aber die Veränderungen fallen natürlich auch ihr nicht so leicht.
Also man hat natürlich schon so das Gefühl, da wird was negiert, was man ja irgendwie auch mitgegeben hat. Beispielsweise dieser Vorname. Man hat sich ja da was bei gedacht und hat dem Kind diesen Namen auf den Weg gegeben. Und dann ist das natürlich so eine Ablehnung. Oder man hat halt auch, klar, so eine Erwartung gehabt, das ist ein Mädchen und das nimmt dann irgendwie den und den Verlauf. Und irgendwann, sie wird heiraten und vielleicht Kinder kriegen und man bekommt Enkel oder so. Wobei das natürlich auch noch alles so in weiter Entfernung ist. Aber natürlich sind das auch Gedanken, die man da mal zwischendurch hat, dass das sich jetzt natürlich auch ändert.
Julia stellt sich auch immer wieder die Frage, welchen Anteil sie selber irgendwie an dieser Entwicklung hat. Das ist sowas, was jetzt immer mehr irgendwie aufkommt. Sie fragt sich, waren wir zu locker, haben den Kindern zu viele Freiheiten gelassen. Sie haben nämlich immer beiden eigentlich sehr viel zugetraut, hatten das Gefühl, dass das eigentlich sie auch stark und selbstbewusst macht. Aber jetzt fragt sich Julia, haben wir Arthur vielleicht doch zu früh alleine in diese Camps fahren lassen, statt ihn mit in den Familienurlaub zu nehmen? Und welche Rolle spielen die Live-Rollenspielgruppen, in denen es viel Offenheit gibt und das Thema der sexuellen Identität immer sehr präsent ist? Arthurs enge Freundin aus Norddeutschland, die ja das gleiche Hobby hat, hat sich nämlich auch gerade als trans geoutet.
Einerseits kann ich diese Schuldfrage, die sich Julia hier stellt, total verstehen, ohne dass ich eigene Kinder habe. Auf der anderen Seite ist es doch total toll, dass eben ihre Kinder in so einer Freiheit aufwachsen. Und das ist ja uns auch so ein bisschen entgegen der, ich sage jetzt immer noch heteronormativen gesellschaftlichen Konvention ja leben können offenbar und wollen und das als Möglichkeit sehen, dass eben nicht alles von Anfang bis Ende durchgeplant ist im Leben und nicht immer so funktioniert, wie sich vielleicht das die Eltern denken oder das Drumherum, die Gesellschaft. Das ist doch was Tolles.
Ja, und ich glaube, diese Stärke haben die Eltern den Kindern auch so ein bisschen mitgegeben, dass sie sich auch gewisse Dinge vielleicht trauen. Und dann ist es aber auch so, dass Julia auf Statistiken stößt, nach denen schätzungsweise 1,5-2% der Kinder und Jugendlichen das zugewiesene Geschlecht im Widerspruch zu dem wahrnehmen, was sie selbst als ihre geschlechtliche Identität empfinden, also trans sind. Und sich davon auffällig viele Kinder, die als Mädchen geboren wurden, als Jungen fühlen. Und da kommt noch eine andere Frage bei ihr auf.
Was für eine Frauenrolle habe ich irgendwie vorgelebt? Ist die irgendwie nicht cool genug gewesen? Ja, ich habe halt irgendwie recht stundenreduziert gearbeitet. Hier im Homeoffice war super viel für die Kinder da. Ne? Schon so ab mittags hat man die in Empfang genommen, wenn die aus der Schule kamen. Also eigentlich total schöne Vorstellung. Aber dass man natürlich schon sich fragt, wenn du als Frau hier so präsent bist und so für die Kinder da bist und gut, mein Mann geht halt arbeiten Vollzeit, ist halt immer irgendwie unterwegs und weg bei der Arbeit. Dann fragt man sich natürlich schon, ob das nicht vielleicht auch irgendwie das so ein bisschen mitgeprägt hat, dass man nicht so das Traumrollenbild erfüllt.
Natürlich hätte jetzt Arthur ja die Chance oder Lucy noch als Mädchen zu sagen, meine Mutter lebt es mir so und so vor, genauso mache ich es auch. Aber vielleicht denkt man ja auch, die Männer in der Gesellschaft oder der Vater, der arbeiten geht, die haben es schon cooler. Ne? Wir leben in einem Patriarchat, da haben die Männer schon mehr Macht auch und können vielleicht eher so sein, wie sie wollen, oder?
Ich weiß nicht, ob das bei der Familie wirklich so zutrifft. Also die Mutter ist auch sehr aktiv und arbeitet und ist auch so eine Anpackerin, hat auch das Haus mit saniert und so. Ich glaube nicht, dass es bei Arthur wirklich darum ging. Ich habe ja auch, wie gesagt, mit ihm gesprochen. Das ist immer die Frage, was da alles so reinspielt. Aber es gibt eben noch eine andere Erklärung von Experten, die da lautet, dass sich Mädchen häufiger als Jungen mit den körperlichen Veränderungen in der Pubertät schwer tun. Also die Geschlechtsreife, die Menstruation wird dann von vielen Mädchen als unangenehm empfunden und ist dann auch mit Aversionen verbunden. Und ja, und dadurch findet dann irgendwie so eine Ablehnung statt. Mhm. Arthur hat mir aber erzählt, dass er schon sehr früh gespürt hat, dass er ein Junge ist, nicht erst in der Pubertät. Julia sammelt also dann immer mehr Informationen über dieses Thema Trans, schaut sich Dokus an, liest Artikel und erzählt Arthur dann auch manchmal davon. Sie weiß, wie wichtig es ist, dass dieser Weg für ihr Kind nicht zu einer Belastung wird. Ne? Also das weiß sie auch, dass manche transgeschlechtlichen Menschen in Depressionen verfallen. Und es gibt auch zum Beispiel natürlich Selbstmorde.
Und deswegen war es mir halt auch wichtig zu signalisieren, ich beschäftige mich und ich interessiere mich auch dafür, dass man einfach im Gespräch bleibt, ne? Dass man einfach nicht den Bezug verliert und sagt, ich lehne das ab und negiere das und dass ich dann als Gesprächspartner quasi verloren gehe. Mir ist es ja wichtig, im Gespräch zu bleiben.
Ja, weil bei aller so, ich lasse mein Kind sein, wie es ist, ne, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten trotzdem und auch vielleicht sich dann an gewissen Punkten über Arthurs Wunsch hinwegzusetzen, das nicht zu thematisieren. Ne? Man will sich ja nicht verlieren in der Familie.
Genau, das ist, glaube ich, ein ganz schöner Balanceakt. Also eine echte Herausforderung. Und mit der Zeit spricht Julia dann aber auch immer offener mit Arthur. Und eines Abends, das ist so ein paar Wochen nach dieser Textnachricht, die das Kind damals geschrieben hat, erzählt Julia von einer Doku, die sie gesehen hat. Und darin ging es um geschlechtsangleichende Hormontherapien. Und Julia fragt dann Arthur, ob er auch schon mal darüber nachgedacht hat, Hormone zu nehmen, und ist dann ziemlich erstaunt, als er sofort antwortet, dass er das auf jeden Fall will. Also der hat sich natürlich damit schon beschäftigt. Und Julia weiß aber, dass Veränderungen, die durch Hormontherapien verursacht werden, wie zum Beispiel eine tiefere Stimme, irreversibel wären, auch wenn Arthur später irgendwann feststellen würde, das ist gar nicht sein Weg. Und deswegen wollen Julia und ihr Mann Henrik zu diesem Zeitpunkt Arthur auf keinen Fall vor seinem 18. Lebensjahr eine Hormontherapie erlauben. Also sie müssten da vorher noch zustimmen. Arthur soll also noch Zeit haben, darüber nachzudenken, finden sie, und er soll erstmal die Pubertät durchleben.
Wie reagiert er denn dann darauf, auf dieses, nee, du machst es erst, wenn du 18 bist, vorher kriegst du unsere Unterschrift nicht?
Also im ersten Moment hat er das, glaube ich, erstmal angenommen und akzeptiert. Also er wusste ja, dass seine Eltern diesen Prozess auch erstmal mit ihm durchlaufen müssen und an alles sich auch erstmal so langsam rantasten müssen. Und auf der anderen Seite will er eigentlich in diesem ganzen Prozess auch keine Zeit verlieren. Also er geht mittlerweile recht offen mit seiner Transgeschlechtlichkeit um. Julia hat mir erzählt, dass er selbst, ohne das mit seinen Eltern abzusprechen, die Klassenlehrerin informiert und dass er jetzt Arthur heißt und kurz darauf auch seine Mitschüler. Also er stellt sich vor die ganze Klasse und gibt das bekannt. Und manche haben dann auch Verständnis dafür, andere reagieren eher ablehnend. Und ab da ändert sich dann einiges. Also Arthur geht dann beim Sportunterricht in die Umkleidekabine der Jungen und auch auf die Jungstoilette. Und wenn er mit den Eltern unterwegs ist, im Restaurant auch so ganz selbstverständlich auf die Männertoilette.
Und ich merke, mit je mehr Ernsthaftigkeit das halt so forciert wird und verfolgt wird und je mehr ich das Gefühl habe, er ist da sehr glücklich in seiner Rolle, desto mehr ist das auch bei mir möglich.
Ja, und diese Ernsthaftigkeit ist ja auch ein Beweis, dass es Arthur ernst ist, ne?
Ja, er ist da auf jeden Fall sehr, sehr konsequent. Das macht ihn aber auch wohl aus. Das ist so sein Charakter auch, dass er bei allem immer, was er macht, sehr konzentriert darauf ist und sehr ernsthaft dabei ist und sehr willensstark ist. So hat Julia mir das erzählt. Und Julia arrangiert sich also immer mehr dann damit, dass ihre Tochter jetzt als Junge durchs Leben geht. Sie bringt Arthur viel Offenheit und viel Vertrauen entgegen, unterstützt ihn, wo sie kann. Es vergeht ein Jahr und sie denkt, wir sind auf einem guten Weg. Unser Familienband ist stark genug, um diese Veränderung auszuhalten, und gemeinsam schaffen wir das. Und dann passiert aber etwas ganz Unerwartetes.
Mir hat er den Vorschlag auszuziehen, auf einem Spaziergang unterbreitet. Das war tatsächlich an meinem Geburtstag. Dann sind wir zusammen mit dem Hund gegangen und dann sagte er, dass er eben gerne mit zwei Freunden zusammenziehen möchte und ausziehen möchte. dass er sich nicht richtig wohlfühlt hier im Ort und in der Klasse und er gerne in die Pfalz ziehen möchte und da mit seinen Freunden in einer Wohnung leben möchte. Und dann weiß ich, dass ich so traurig war. Ich habe mich irgendwie so, ja auch so abgelehnt gefühlt in dem Moment.
Sie ist schockiert. Damit hat sie ja überhaupt nicht gerechnet. Arthur will ja auch nicht jetzt in den nächsten Ort, in das nächste Dorf ziehen, sondern mit einer Gruppe von Live-Rollenspielfreunden 500 Kilometer weit weg. Und Julia und ihr Mann Henrik, die sind eigentlich überzeugt, dass dieser Wunsch sich schnell in Luft auflösen wird, weil das alles gar nicht so leicht umzusetzen ist. Und die denken halt, ja, okay, diese jungen Leute, diese drei, also er will da mit einer Freundin und einem Freund zusammenziehen, die müssen ja erstmal eine Wohnung finden und das alles organisieren. Aber Arthur klemmt sich da voll dahinter. Er sammelt auch noch weitere Argumente für den Umzug, um seine Eltern zu überzeugen. Er macht sich Gedanken darüber, wie viel Quadratmeter Wohnfläche sie brauchen, welche Kosten für Miete, Strom, Versicherung, Lebenshaltungskosten und all das anfallen. Und er listet das alles auf und präsentiert das dann auch seinen Eltern, also wirklich mit so einem Klemmbrett.
Ich stelle mir das vor, er macht da so eine PowerPoint-Präsentation und sagt, hier, ich brauche folgendes Geld von euch.
Ja, so ein bisschen war das so. Aha. Und die sind dann natürlich ziemlich erstaunt, wie sehr Arthur diesen Plan tatsächlich verfolgt. Julia kann dann immer mehr verstehen, dass Arthur an einem Ort neu anfangen will, wo ihn niemand als Lucy kennt, ihn also nicht als Mädchen hat aufwachsen sehen. Ne? Und genau darum ging es ihm auch, das hat er mir auch erzählt. Und am Ende stimmen dann Julia und Henrik zwar sehr schweren Herzens zu und Arthur darf tatsächlich ausziehen.
Es war eine total bedrückende Zeit, weiß ich. Ich weiß, dass ich immer wieder einfach angefangen habe zu weinen, dass ich mich dann einfach verkrümelt habe und irgendwie nicht gesehen werden wollte. Ich wollte es auch nicht zeigen, ich wollte auch nicht, dass er das mitkriegt, dass ich da so Probleme mit habe. Das waren einfach immer wieder so Momente und das hatten wir auch beide, also mein Mann und ich hatten das beide, dass wir wechselseitig mal war der eine total frustriert oder ist morgens aufgewacht und sagt, ich habe vom Kind geträumt und das hat mich mitgenommen und dann musste man sich wirklich immer wieder mal so gegenseitig trösten bei diesem Gedanken, weil das so ja, bedrückend war vor dem Auszug. Was eben daran auch lag, dass man überhaupt nicht wusste, was kommt und wie wird es. Das war halt alles offen.
Boah, das ist aber der größte Liebesbeweis, oder? Als Eltern die Leine so lang, so locker zu lassen, 500 Kilometer, damit das Kind aber nur dann ja vielleicht auch irgendwann zurückkommt, ne?
Ja, ich meine, er war halt wirklich auch erst 14 und du sagst es, damit er zurückkommt, aber Julia ahnt eigentlich, wenn er jetzt geht, dann kommt er höchstwahrscheinlich eben nicht mehr zurück. Und sie und ihr Mann hatten eigentlich den Eindruck, wenn sie ihn nicht gehen lassen, dann wird das irgendwie ihre Beziehung belasten und verschlechtern. Und die ist ja eigentlich sehr gut. Mhm. Und es widerstrebt ihnen auch, ihn gegen seinen Willen festzuhalten. Also dafür sind sie irgendwie auch beide nicht so die Typen. Zehn Monate nach seiner Ankündigung ausziehen zu wollen, ist es dann soweit. An einem unglaublich heißen Sommertag bringen die Eltern dann Arthur und seine Sachen mit einem Umzugswagen nach Süddeutschland. Und sie helfen ihm beim Einzug in die WG und einen Tag später fahren sie dann wieder zurück nach Hause, wo Arthurs Zimmer jetzt leer steht. Und immer wieder gibt es dann so Momente, in denen die Eltern ihn unglaublich vermissen. Und manchmal will Julia auch einfach gerne zu ihm ins Zimmer gehen und mit ihm quatschen.
Ja, was halt ja schmerzhaft war, das war eben, dass es halt so eine Art doppelter Verlust war, halt zunächst das Mädchen zu verlieren, aber halt das Kind noch zu haben und dann im zweiten Schritt eben quasi durch diesen sehr frühen Auszug halt auch noch das Kind dann da so räumlich aus seinem Umfeld loslassen zu müssen. Das hat schon sehr schwer gemacht.
Also das, was alle Eltern eigentlich üben müssen, ist loslassen, aber doppelt und noch viel früher, ne?
Genau, viel, viel früher und ebenso unerwartet und dann muss man sich da auch erstmal umstellen natürlich, ne? Was aber auf jeden Fall hilft, ist, dass es Arthur so gut da unten geht und dass er so glücklich ist. Also das hilft Julia.
Also ich finde, er ist da einfach auch so unglaublich strukturiert da unten, wie er jetzt da in dieser WG wohnt und alles organisiert, wie er seine Schule auf die Reihe kriegt. Er hat auch lauter Hobbys, geht zu den Johannitern. Und das gibt mir so eine Bestätigung, dass ich das Gefühl habe, das ist alles richtig so. Der ist total glücklich da und der kann sich da so ausleben. Und wenn ich ihn da so besuchen gehe, merkt man, er ist da total zufrieden. Und ich habe dann den Eindruck, es ist nicht verkehrt gewesen. Es war in Ordnung, dass wir losgelassen haben.
dann ist er einfach wahnsinnig früh schon so erwachsen geworden. Ne? Also, weil ich stelle mir das vor, 15, dann noch zur Schule zu gehen, aber die Eltern sind ganz weit weg, er muss die Hausaufgaben, also alles sein ganzes Leben eigentlich so weit weg regeln. Wie geht's denn Julia und Arthur, wie geht's der Familie heute?
Ja, also ich habe sie ja zusammen erlebt in ihrem Haus da in Westfalen. Also Arthur verbrachte da gerade die Ferien bei der Familie und das war alles ganz harmonisch. Julia war natürlich super froh, dass ihr jüngstes Kind mal wieder zu Hause war. Sie sehen sich ja wirklich nur alle 6 bis 8 Wochen, weil da eben auch so eine große räumliche Distanz zwischen ihnen ist. Und wenn er nicht da ist, hat Julia schon sehr oft Sehnsucht nach ihm, das habe ich ja schon gesagt. Und in solchen Momenten muss sie sich dann auch immer sofort bei ihm melden und seine Stimme hören. Da haben sie auch so eine Übereinkunft, dass sie da auch regelmäßig anrufen darf. Und ich habe Julia am Ende unseres Treffens aber auch gefragt, ob ihr das nicht ein bisschen Angst macht, dass Arthur irgendwie so wenig Zweifel zulässt, so war zumindest mein Empfinden. Also wenn er eine Entscheidung trifft, dass er alles immer so wahnsinnig konsequent durchzieht. Und sie meinte aber, das gibt ihr eher eine Sicherheit und Kraft, auch wenn sie weiß, dass sie da vielleicht eine gewisse Verantwortung an ihr Kind abgibt. Und weil Arthur so stark und so selbstbewusst ist, ist sie auch zuversichtlich, dass er seinen Weg finden wird, egal wie der dann aussehen wird und ob damit körperliche Veränderungen einhergehen oder eben auch nicht. Was Arthur auf jeden Fall will, ist offiziell seinen Vornamen ändern. Das ist ja mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz jetzt auch einfacher geworden. Und im nächsten Schritt will er dann tatsächlich eine geschlechtsangleichende Hormonbehandlung machen.
Was hat dich denn an dieser Geschichte besonders bewegt?
Ja, also am Anfang, muss ich ehrlich sagen, war ich so ein bisschen irritiert, dass Julia und ihr Mann nicht noch mehr das Gespräch mit Arthur gesucht haben. Also mehr Fragen gestellt haben. Wie hast du dich dem Thema Transsexualität angenähert? Was fühlst du da? Was bedeutet für dich männlich, weiblich? Das wären zumindest so Fragen, glaube ich, die mich umtreiben würden. Aber irgendwann hatte ich dann den Eindruck, sie machen das echt genau richtig. Also sie lassen das Kind gewähren, üben nicht so viel Druck aus, versuchen gelassen zu bleiben. Und das bewundere ich auch ein bisschen. Obwohl vieles anders geworden ist, als sie sich das ja erhofft hatten. Also auch dieses schöne Haus, das sie so liebevoll hergerichtet haben, ist ja jetzt schon sehr früh etwas leerer geworden. Nehmen sich die Eltern einfach sehr zurück.
Dein Kind gehört nicht dir. Es ist halt einfach ein eigenständiges Wesen und hat eigene Vorstellungen. Und man kann darauf versuchen, Einfluss zu nehmen, aber irgendwie muss man sich auch von seinem Kind leiten lassen. Und irgendwie muss man auch darauf vertrauen, dass das Kind auch irgendwie weiß, wie der Weg richtig verläuft und für sich selber richtig verläuft. Und ich glaube, es bringt nichts, da noch zu versuchen, diesen Weg für das Kind zu lenken. Das führt, glaube ich, zu einem Konflikt. Und so war es, glaube ich, alles richtig, dass wir ihn haben ziehen lassen, dass wir vertrauen darauf, dass er schon die richtigen Schritte gehen wird.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dein Kind gehört nicht dir. Ich möchte noch anfügen, aber du bringst es auf den Weg. Sonja Heitzmann, vielen Dank, dass du uns von Julia und Arthur erzählt hast.
Sehr gerne.
Und wenn Sie auch eine Geschichte haben oder kennen, die unbedingt erzählt gehört, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1@deutschlandradio.de. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Plus Eins gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast, dann verpassen Sie auch keine Folge. Wir bringen nämlich jede Woche 2 neue Episoden raus und in der anderen Plus Eins Ausgabe dieser Woche ist Tim Schlenzig zu Gast und erzählt, wie er vom Unternehmensberater zum digitalen Mönch wurde.
Das war der erste Arbeitstag nach dem Studium als Unternehmensberater und ich weiß noch, wie ich da so eine Treppe hochgegangen bin, so ein Bus. Und schon bevor ich in den Bus eingestiegen bin, wusste, dass das hier nicht mein Leben ist.
Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion Mandy Schielke, Studiotechnik Jan Fraune, Produktion Nicolas Hansen und Moderation Sonja Koppitz. Nächste Woche begrüßt Sie hier Urs Dreger. Tschüss! Zum Schluss noch eine weitere Podcast-Empfehlung und zwar Tabulos. Claudia Kamit spricht mit Menschen über Tabus, die ihr Leben bestimmen. Zu Gast ist zum Beispiel Mi, die schon mit 14 gemerkt hat, dass sie auf BDSM steht. Oder Regisseur Hagen Decker, der spricht über seine Kokainsucht und Sabrina berichtet von ihrer Zeit bei Scientology.
Tabulos mit Claudia Kamit jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.